Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Hallihallo, lieber Julius.
Ah, du begrüßt mich auf Deutsch. Es geht heute um ein deutsches Thema wieder in diesem Podcast, Alex.
So schaut's aus. Bundesliga-Vorschau-Folge, Julius.
Ja, so ist es. Wir sind endlich da angekommen, wo ja eigentlich in den letzten Jahren immer schon unser täglich Brot dann wirklich lag. Die Bundesliga-Saison steht wieder vor der Tür. An diesem Donnerstag wird es dann auch endlich die klassische Talk- und Tipps-Folge mal wieder geben, wo wir auf die einzelnen Spiele des Wochenendes vorausgucken, denn da geht's endlich los. Aber wir haben ja schon für ein paar andere große Ligen, die zweite Bundesliga, die Premier League und La Liga, jeweils eine eigene Vorschau-Folge geliefert. Und das wollen wir natürlich auch für die Bundesliga tun, denn ja, wenn es eine Liga verdient hat, dann natürlich die erste deutsche Fußballliga, die jetzt an diesem Freitag wieder in den Spielbetrieb starten wird. Und wir werden jetzt mal ja wieder ein bisschen loser, wie es in diesen Vorschaufolgen dann eben der Fall ist, auf die gesamte kommende Saison blicken und uns fragen, wer hat da Titelchancen, wer muss um den Klassenerhalt bangen, welche Transfers sind uns besonders aufgefallen, was finden wir besonders spannend und noch mehr anscheinend. Du möchtest noch was sagen?
Ja, ich finde, sie ist so spannend wie selten zuvor, die Bundesliga vor der Saison. Jetzt hatten wir ja das letzte Jahr ausgeklammert, in den 11 Jahren zuvor wenig Spannung, weil immer die Bayern Meister wurden und irgendwie vorab auch oft klar war, dass die Bayern Meister werden würden. Es gab natürlich immer so ein bisschen vorab, fand ich, so eine leichte, naive Hoffnung, vielleicht können ja mal Leipzig und Dortmund die Bayern ärgern, aber so realistisch war es ja wirklich nie. Auch wenn Dortmund ja vor 2 Jahren knapp und bitter die Meisterschaft verpasst hat, aber ich fand, darauf will ich hinaus, die Bayern waren immer vor der Saison oder fast immer der ganz klare Favorit. So, und jetzt wurden sie letztes Jahr entthront, hochverdient von den Unbeatable-Leverkusenern, die ungeschlagenen Leverkusener von Xabi Alonso. Und ich finde, in dieser Saison hast du schon das Gefühl, dass A, vielleicht Leverkusen das wiederholen kann, weil sie so souverän und stark waren letzte Saison, und dass B, bei Dortmund und in Leipzig auch gute Arbeit gemacht wird und somit die Bayern 3 Challenger haben, nicht mal nur einen, und die Bayern selbst ja letztes Jahr abgefallen sind mit Trainerwechsel, mit hier, ne, nur Dritter geworden, sodass wir, Monolog Ende, eine sehr spannende Bundesliga-Saison haben könnten, im Titelkampf es sehr eng zugehen könnte mit vielleicht 3 Herausforderungen der Bayern.
Das lassen wir erstmal so stehen und diskutieren das gleich aus, ob ich das auch so sehe. Erstmal, bevor wir richtig reingehen, dann noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Einfach, weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, du bist direkt mal reingegangen und hast hier steil rausgehauen. Das könnte ein spannender Meisterschaftskampf werden in der Liga. So spannend war es im letzten Jahr am Ende ja auch nicht. Es zog so ein bisschen Spannung draus, dass es nicht Bayern war, die vorweg marschiert sind. Aber Leverkusen dann ja sogar recht früh in der Saison den Meistertitel festgemacht und noch eher hat es sich abgezeichnet. Also da gab es natürlich trotzdem auch diese Mannschaft, die so ein bisschen über allem thronte in der letzten Saison. Da konnte auch niemand wirklich das Wasser reichen, logischerweise bei einem Team, das nicht einmal verloren hat. Jetzt haben wir tatsächlich die relativ spannende Situation, was Bayer angeht, eben, dass es ihnen, wir wollen jetzt nicht ewig lange über die finanzielle Situation dieses Vereins und wie das vielleicht sein kann, reden, aber es ist ihnen ja schon gelungen, dieses Team eigentlich auch gänzlich zusammenzuhalten in der stärksten Variante, plus eben noch ein bisschen zumindest nachzulegen. Sie haben Martin Terrier geholt von Stade Rennes, der hat gezeigt, warum er seinen Namen hat, direkt mal zugebissen im Pokal. Also wird da wohl erstmal wieder fehlen. Rote Karte abgeholt im Supercup. Genau, also das ist da der Fall. Aber auch Alex Garcia von Girona, die ja letztes Jahr echt positiv in La Liga aufgefallen sind, haben wir auch schon drüber geredet in der La Liga-Folge. Noch einen Innenverteidiger mit Belusian von Stade Rennes auch. Also da wurde direkt doppelt eingekauft. Da wurden nochmal gute 50 Millionen in diesen Kader investiert, ohne dass ein Schlüsselspieler gegangen ist. Es hat alles schon geklappt im letzten Jahr. Und das heißt, man muss eigentlich, auch wenn Bayern dieser absolute Branchenprimus ist in Deutschland, finde ich, schon so reingehen und sagen, dieses Jahr ist für mich tatsächlich Leverkusen das Team, das erstmal jemand vom Thron stoßen muss. Da hat alles geklappt. Sie sind ungeschlagen und jetzt rein vom Team her noch besser. Alonso konnten sie halten, nicht zu Leverkusen, nicht zu Bayern weg. Also
nicht zu Liverpool.
Liverpool, sorry, genau. Das heißt ja übersetzt Leverkusen. Auf jeden Fall, ja, für mich das Team, das es zu schlagen gilt. Das haben sie sich im letzten Jahr verdient. Und wie gesagt, dieser Transfersommer unterstreicht es nochmal.
Absolut. 90 Punkte geholt Leverkusen letztes Jahr. 17 Punkte mehr als der Zweitplatzierte, ne? Der ja VfB Stuttgart am Ende hieß. 18 Punkte mehr als die Bayern. Also es war ja nicht mal ein knappes Finish, sondern wirklich ein klares. Und deswegen, ja, unterschreibe ich. Ich habe von vier Mannschaften gesprochen, die um den Titel konkurrieren. Ich habe da Stuttgart ja ein bisschen ausgeklammert, werden wir gleich drüber sprechen. Ob ich ihnen da Unrecht tat oder ob es Gründe dafür gibt, warum ich sie da so ein bisschen rausklammer. Vier Teams, die da um den Titel konkurrieren, sehe ich weiterhin. Aber ja, oben heraus streckt Leverkusen den Kopf und geht für mich als Favorit. Also als Top-Favorit, wenn man so möchte, in die Saison. Das Team to beat, logisch, hat ja letztes Jahr keiner geschafft, sie zu schlagen. Und du hast es angesprochen, sie konnten die Mannschaft halten, zu meiner Überraschung auch. Also ich hätte zumindest gedacht, dass Frimpong vielleicht weggekauft wird für einen schlanken 60er oder 70er aus England, wie das ja oft der Fall ist. Bei Boniface hatten sie wahrscheinlich ein bisschen Glück, dass er sich verletzt hat, sonst wäre der vielleicht für 60, 70 nach England. Aber so konnten sie beide halten. Boniface gilt ja als halbe Verstärkung, ne? Dadurch, dass er ja fast die komplette Rückrunde verpasste. Also sollte ja Leverkusen so gesehen nochmal einen Tick besser machen. Von daher, ja, bin ich bei dir. Leverkusen ist auch für mich logisch als amtierender Meister die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, ja.
So ist es. Und das wird vor allem, um da vielleicht direkt mal die Überleitung auch zu machen und kurz über die Bayern zu reden, natürlich wird der FC Bayern die Speerspitze sein, alleine vom eigenen Anspruch, dieses Team da eben wieder von oben runterzuholen und sich an den aus ihrer Sicht verdienten sonnigen Platz eben ganz oben in der Tabelle zu setzen. Sie tun das mit einem neuen Trainer, dass Thomas Tuchel gehen wird, wurde schon in der Saison beschlossen. Dann ging es so lange hin und her bei den Trainersuchen und so viele komische Absagegerüchte und Co. ging darum, dass Kurz sogar wieder im Gespräch war, Mensch, vielleicht bleibt Thomas Tuchel sogar. Und so ein bisschen, ja, B-Lösung passt schon fast nicht mehr. C- oder D-Lösung hat es dann eben schon, dass Vincent Kompany, der als Trainer dann eben auch wieder abgestiegen ist in der Premier League, nach einer Abstiegssaison direkt den Job bei den Bayern bekommt. Spieler unter Pep Guardiola, Aufstiegssaison das Jahr zuvor natürlich auch überzeugt in der Championship, aber es ist ja vielleicht nicht der Trainer, den man sich da selber vorgestellt hat, als man gesagt hat, wir lassen es mit Tuchel, wir suchen uns jemand anderen. Ich glaube, da waren andere Namen zuerst auf dem Tisch. Dann haben sie natürlich eine schwierige Saison hinter sich und gehen jetzt wieder mal einen sehr, sehr teuren Sommer an, muss man sagen. Sie haben mit Olise und mit Palinha jeweils über 50 Millionen in die Premier League schon überwiesen, haben sich Ito von den Stuttgartern gesichert. Also das sind natürlich Namen, die ihnen schon irgendwie weiterhelfen werden. Aber gerade bei Ito muss man auch ein bisschen diskutieren. Gut, ist das ein Upgrade zu einem Mathis de Ligt, den man im Gegenzug eben abgegeben hat? Ich sehe das noch nicht ganz so. Das heißt, da in der Innenverteidigung vielleicht nicht mal eine Verbesserung. Der Sechser, ganz wichtig, wenn Palinha die Erwartung erfüllt. Olise, ein weiterer Spieler, der offensiv Akzente setzen kann. Klar, aber das hat ihn am wenigsten gemangelt, fast noch im letzten Jahr. Also, ja, ein Team um Harry Kane. Super Kader, wenn du ihn durchliest. Aber sind sie wirklich so viel besser als letztes Jahr? Und natürlich auch das ganz, ganz schwere Fragezeichen. Was können wir von Kompany erwarten? Wir wissen nämlich eben, was wir von Alonsos Leverkusen erwarten können.
Ja, wie immer, wenn die Bayern gekitzelt werden, geschlagen werden, provoziert werden, indem sie eben ja mal nicht Meister werden oder Pokal verlieren, danach geben sie Geld aus. Ne? Danach wird richtig hingelangt auf dem Transfermarkt. 140 Millionen Ausgaben in diesem Sommer, wobei da die 13 Millionen für Saragossa dabei sind, der ja schon wieder verliehen wurde. Also der wurde ja eigentlich im Winter geholt, ne? Nur jetzt wurde die Zahlung fällig an Granada. Also kann man eher sagen, ja, rund 130 für Neuzugänge, die auch im Verein sind. Olise 50 und Palinha 50 sind die beiden, ja, Star-Transfers dieser Sommerpause, denke ich, kann man schon sagen. Palinha ist auch ein wichtiger Transfer. Also ich glaube, genau diesen Spielertypus benötigte Bayern auch, diesen Anker-Sechser, so hat ihn ja Tuchel getauft, den wollte Tuchel unbedingt, hat ihn aber letztes Jahr nicht bekommen, war darüber nicht happy, Kompany bekommt ihn jetzt. Also ich glaube, Palinha ist wirklich ein Upgrade für Bayerns Mannschaft, für den Spielstil, für die Rolle, die er da mitbringt. wird er da gut tun. Ich bin eh gespannt, wie dann, wo dann zum Beispiel Kimmich spielen wird, ob wieder auf rechts oder auf der Sechs. Also offenbar ist er im Mittelfeld eingeplant, aber da haben sie ja jetzt eigentlich nicht mehr so viel Bedarf, ne? Oder genügend Spieler mit Pavlovic, mit Leimer, Goretzka ist offenbar auf der Verkaufsliste, wird aussortiert. Also auch spannende Gemengelage, was Kompanie da so macht mit dem Kader. Olise, spannender Spieler, wird aber eher wahrscheinlich Leroy Sané so ein bisschen den Kaderplatz streitig machen, dessen Vertrag ausläuft. Also da sind auch ein paar, Kimmichs Vertrag läuft glaube ich auch aus nächstes Jahr, ne? Also da sind auch ein paar ja Geschichten bei Bayern, die vielleicht auch im Hintergrund so ein bisschen schwelen, für Unruhe sorgen. Deswegen die Kompanie Verpflichtung generell spannend, denn Julius, er ist ja mit Burnley abgestiegen, also hat sich jetzt nicht so ins Rampenlicht gespielt in der ersten Liga in England, dass ihn unbedingt die Top-Vereine holen müssen oder sollten. Er steigt also ab und trotzdem holen ihn die Bayern als ja fünfte, sechste, siebte Lösung. Ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall, ja, es ist ein Fragezeichen da. Sie haben tatsächlich mit Burnley attraktiven Fußball gespielt in der Aufstiegssaison. Er hat dann eben auch gezeigt, dass ja, es ist natürlich schwer, es in der Premier League zu bestehen als Aufsteiger. Klar, was da für Qualität um dich herum ist. Trotzdem vielleicht ein bisschen enttäuschend von so einem vermeintlichen Star-Trainer, dass er da eben dann auch nicht den Ansatz gefunden hat innerhalb der Saison, um sich die Punkte zu sichern, zumindest Platz 17 zu erreichen. Der reicht ja in England, um die Klasse zu halten. Also ein bisschen Beigeschmack ist auf jeden Fall dabei. Nicht mal nur bei ihm an sich, sondern eben, weil wir dieses Ganze rundherum um die Suche ja mitbekommen haben. Und das hat ihm schon, glaube ich, auch oder schadet seiner Position prinzipiell erstmal ein bisschen. Es wird sehr spannend zu sehen sein, wie das auch bei den Bayern-Spielern selber abkommt, denn die waren sich zuletzt immer nicht zu schade, glaube ich, einem Trainer auch zu zeigen, wenn der Respekt nicht hundertprozentig da ist. Das hat sich durch deren letzte Jahre immer mal wieder gezogen. Und es ist schon wichtig, auch für die Bayern jetzt, 100 Millionen wieder diesen Sommer, immer noch Baustellen im Kader. Du hast Goretzka genannt, jemanden, der 18 Millionen verdient, auf der Bank sitzt und das vielleicht absitzt und Co. Das zeigt ja auch ein Kimmich, der selber Interviews gegeben hat, dass er nicht immer happy war bei den Bayern, geht ja auch seines Vertragsendes entgegen und Co. Also es ist immer noch bei den Bayern Zeit, dass endlich mal so ein Trainer und so ein Projekt, wie man im modernen Fußball sagt, mal wieder richtig klickt, ne? Und natürlich ist das Potenzial da bei diesem Kader, bei einem Stürmer wie Harry Kane, der ja auch gezeigt hat, dass er da eigentlich alles erfüllen kann, was man sich von ihm verspricht. Das alleine gibt dir ja schon gute Chancen im Titelrennen, wenn du wieder einen 40-Tore-Stürmer da am Start hast. Aber es ist eben trotzdem auch bei den Bayern immer die Gefahr gerade da, dass es wieder in eine falsche Richtung geht. Und auch irgendwann, finde ich perspektivisch gesehen, die Gefahr, dass sie das nicht immer wieder mit 100 Millionen auffangen können im Sommer. Deswegen, da muss es langsam wirklich klappen. Und ich finde, das hier ist eine sehr, sehr wichtige Saison für Bayern München, auch aus dieser Perspektive.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kompany ein bisschen Anlaufzeit benötigt, als, wie gesagt, ja auch noch Trainer Novize. Es ist, glaube ich, sein viertes Jahr als Coach insgesamt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber zumindest, ja, das Premier League-Jahr bei Burnley verlief jetzt nicht ganz so optimal. In der zweiten Liga in England, ja, ne, mit Offensivfußball, mit ballbesitzorientiertem Fußball, alles in Grund und Boden geschossen mit Burnley. Aber er konnte das eben nicht reproduzieren in der ersten Liga und ja, musste auch offenbar da dazulernen. Und dann jetzt zu den Bayern wirklich, das sind ja drei Schritte dann auf einmal oder drei Treppenstufen, die man dann überspringt, ne? Ist schon bemerkenswert und ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen Anlaufzeit benötigt und natürlich auch, ja, der Kader ja auch nicht der leichteste zu managen ist. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass da eine eigene Dynamik im Dressing Room herrscht. Von daher spannend und deswegen lehne ich mich aus dem Fenster. Für mich die Bayern nicht der Top-Favorit auf den Titel, haben wir ja eh schon gesagt. Für uns ist das Leverkusen. Kurioserweise, Julius, sehen das die Wettanbieter ein bisschen anders. Ich gucke jetzt gerade mal. Bwin offeriert auf den Meister FC Bayern München eine 1,44 nur. Sie sind da der klare Favorit. Leverkusen, der Titelverteidiger, der ungeschlagen die Saison gewonnen hat, folgt mit einer 3,75 auf Platz 2 und danach klafft schon eine Lücke. Also die Bayern, so als wäre nichts gewesen, der große Favorit hier. Die Meinung teile ich nicht unbedingt, oder?
Also es muss erstmal das klappen, was sie sich vornehmen mit Kompany. Und wie gesagt, ich finde, das haben wir beide ausgeführt, man kann da durchaus berechtigte Zweifel haben. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Und dann wird es sicherlich kein Walk in the Park, wie es vielleicht in den letzten Jahren immer mal wieder war. Also sie müssen, um dieses Leverkusen vielleicht sogar noch verbessert, da wirklich besiegen zu können, an ihnen wieder vorbeiziehen zu können, müssen sie eine herausragende Saison spielen. Werden sie diese herausragende Saison spielen mit einem Company, von dem wir noch nicht genau wissen, wie er funktioniert, mit einem Umbruch in der Innenverteidigung, wo dann der vermeintliche Star mit dem Licht auch wieder weg ist. Das sind natürlich Sachen, die man nicht hundertprozentig vorhersehen kann. Deswegen gehe ich mit. Ich hätte sie da quotentechnisch. Natürlich haben sie immer noch den Bayern-Bonus in Deutschland. Und ich glaube auch, das Selbstverständnis nach einem Jahr ohne Titel spielt da durchaus eine Rolle. Ich glaube, da kannst du jedem unterstellen, die werden da schon sehr motiviert auftreten. Harry Kane, vielleicht trotzdem der größte Star der Liga. Oder nicht nur vielleicht, sondern würde ich schon so sehen. Also es gibt Sachen, die dafür sprechen. Aber ich würde sie auch, ja, wenn quotentechnisch, dann eher ja wirklich Kopf an Kopf mit den Leverkusenern einordnen.
Ja, deswegen, wie gesagt, die wird dann wieder anders auf der Wettbasis, also wettbasis.com, die Webseite, gibt es einen schönen Übersichtartikel über ja die deutschen Meisterquotenprognosen etc. und wie die Wettanbieter das so sehen. Und die Bayern sind da durch die Bank weg mit im Schnitt 1,75, also nicht nur bei WeWin, sondern auch bei Bet365, OZ etc. der klare Favorit, und Leverkusen hat im Schnitt zwischen 3,50 und 3,75er Quoten. Also diese Lücke, die da herrscht, die sehen die anderen Wettanbieter auch so, und ich teile die nicht, ja. Augenhöhe hast du genannt, kann man von den Quoten her gern so machen. Für mich bauchgefühlmäßig Leverkusen vorne, aber dass die Bayern eine 1,45 haben, die Meinung teile ich nicht, und da bin ich auch wirklich ehrlich drüber überrascht, dass die so niedrig ist, die Quote. Ja. Denn ja, zum einen ist sie nicht anspielbar und zum anderen ist sie für mich nicht so gerechtfertigt nach der letzten Saison mit dem Thema Kompanie
etc. Einfach auch bei weitem nicht gut genug das Value für bei so einer Quote, bei den Unwägbarkeiten, die wir hier dann, glaube ich, da jetzt auch schon ganz gut aufgezeigt haben. Vor allen Dingen eben auch, was wichtig ist in so einem Titelkampf, es ist schon so, dass einige Mannschaften da oben dann vielleicht auch nochmal nachgelegt haben und damit eben auch Stolpersteine mindestens sein können. Du hast von einem Vierkampf um den Titel geredet. Ich bin ganz ehrlich, du kannst mich jetzt natürlich bei den beiden nächsten Teams, über die wir reden werden, nochmal überzeugen, warum das so sein sollte. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube tatsächlich, dass der Titelkampf Bayer gegen Bayern schon sich irgendwann ein bisschen rauskristallisieren wird, weil ich die anderen mehr auf einem Level sehe, weil ich sie mehr in Gefahr sehe. Das kennen wir in der Bundesliga oft genug, auch mal Punkte liegen zu lassen gegen andere Teams, die da nicht in den Top 4, Top 6 spielen. Den glaube ich tatsächlich, Bayern und Leverkusen werden da relativ, ja, das unter sich ausmachen müssen. Trotzdem natürlich dann mit Leipzig eine Mannschaft, die einen Top-Kader hat, die auch Xavi Simons zurückholen konnte jetzt, was ja tolle Nachrichten sind für sie. Das kommt auf jeden Fall dazu. Also eine Mannschaft, die gut aufgestellt ist, die immer theoretisch das Potenzial hat, auch mal ganz oben mit reinzuschnuppern. Und Borussia Dortmund, werden wir gleich auch noch drüber reden, eine Mannschaft, die tatsächlich ja als eine der größten in Deutschland gilt und diesen Sommer zumindest auf dem Papier erstmal einen ziemlich guten Job gemacht hat. Also es können Stolpersteine sein, es können Teams sein, die vielleicht auch diesen Meisterkampf entscheiden, diesmal schaffen, einen Leverkusen verlieren zu lassen. Dann kann Bayern vorbeiziehen, vielleicht auf einem anderen Platz. Cool, das kann ich mir alles vorstellen. Aber dass die beiden ganz oben mitmischen, das schließe ich für mich so ein bisschen aus.
Aber zumindest heranrücken müssen sie und werden sie, denn sie waren von der Tabellenspitze letztes Jahr ja meilenweit entfernt, also von Bayer Leverkusen. Das waren 25 oder mehr Punkte, die Leipzig und Dortmund auf Leverkusen Abstand hatten. Das war schon bemerkenswert. Also da erwarte ich einfach eine Verbesserung, dass man enger ranrückt. Das heißt nicht, dass Dortmund jetzt am 33. Spieltag noch Meister werden kann, aber hier war zumindest, dass das Viererfeld, vielleicht sogar das Fünferfeld mit Stuttgart, ne? Mal gucken, da einfach näher zusammenrückt und so die Saison einfach spannender ist. Am Ende, ja, könnte es natürlich der Zweikampf sein, der sich hier rauskristallisiert im letzten Drittel der Saison, aber ich erwarte da wirklich ein verbessertes Leipzig und Dortmund, und das ist ja das Mindeste, was man erwarten muss, weil die beiden auch ja ziemlich unter den eigenen Möglichkeiten blieben letztes Jahr, wie ich fand. Also ja, Champions League haben sie beide erreicht, das ist immer das Minimalziel, aber 15 Spiele hat Leipzig nicht gewonnen, Julius. Bei Dortmund sind sogar 16. 7 Niederlagen, viel zu viele. Dortmund hatte auch 9 Unentschieden, hatte 43 Gegentore. Also all das ist von allem ein bisschen zu viel. Und da erwarte ich ein verbessertes Dortmund. Und ja, die Macher haben ja auch ganz klar durch ihre Moves auf dem Transfermarkt angedeutet oder verdeutlicht, dass das ganz klar nach oben gehen soll. Ne? In Maxi Bayer wurden fast 30 Millionen investiert. Waldemar Anton, neuer Innenverteidiger, ist gekommen. Er hat Mats Hummels abgelöst, ne? Dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Sergi Gyurassi, der Top-Stürmer der letzten Saison hinter Harry Kane, wurde verpflichtet. In Pascal Gross und Jan Couto gab es auch zwei neue Spieler, die die Mannschaft nicht nur in der Breite, sondern wirklich auch in der Spitze verstärken. Also deswegen bin ich auf Dortmund sehr gespannt. 5 neue Spieler, die aber alle die Mannschaft klar verstärken sollen und müssen und werden, wie ich glaube. Heißt, von Dortmund erwarte ich mir schon einiges.
Ja, also ich glaube auch Dortmund, ja am Ende sogar nur Fünfter geworden, hast gesagt. Also ich glaube schon, dass die da weiter ranrücken werden wieder. Die haben viele, viele gute Schritte gemacht und das bedeutet auch für mich, dass wir hier wieder auf eine Saison zusteuern, wo wir, glaube ich, ein klareres Bild haben werden in den Top 4 oder sagen wir mal Top 5. Ich würde Stuttgart nicht rausnehmen. Wir haben das schon mal beim Pokalgespräch oder beim Supercup-Vorgespräch dann ja angedeutet. Ist eine Mannschaft, die natürlich super viel Aderlass hatte nach einer sehr, sehr starken letzten Saison dann auf dem Transfermarkt. Trotzdem muss ich sagen, war ich schon wieder ziemlich beeindruckt von der spielerischen Herangehensweise, die sie dann gegen Leverkusen da auf den Platz gebracht haben. Und es ist natürlich atemberaubende Arbeit, die Hoeneß da am Ende mit dieser Mannschaft macht. Sie waren jetzt auch nicht komplett untätig. Undav ist ja zum Beispiel auch wieder da und scheint bereit, da auch die Verantwortung zu übernehmen, wie man auch schon im Supercup gesehen hat. Also es ist eine Mannschaft, glaube ich, die sehr viel Freude bereiten wird und für jedes Team eine Herausforderung wird. Das heißt, die können da auch jedem in den Top 4 mal einen Kampf liefern, der vielleicht sogar in ihre Richtung kippt. Dann sprechen wir vielleicht über eine Top 5 und je nachdem, wie sich die Koeffizienten dann entwickeln, um den Kampf vielleicht nur um 4 Champions-League-Plätze. Also das könnte schon spannend werden, wenn wir Stuttgart damit reinnehmen und das würde ich ihnen Stand jetzt irgendwie zugestehen, dass sie damit mit gefährlich werden können. Aber danach sehe ich eine ziemliche Lücke, weil sich eben Dortmund und weil sich Leipzig, glaube ich, auch stabilisieren werden in dieser Saison wieder und dann schon diese Führungs-4-5 in der Liga sich auch in diesem Jahr ziemlich festigen werden. Ich glaube, da wird nicht noch die Überraschungsmannschaft Frankfurt um Platz 4 mitspielen und Co. Das sehe ich in diesem Jahr weniger gegeben. Also ich glaube, wir werden dann ein relativ klares Feld vorne in der Tabelle haben, die auch dann mit Abstand mehr Punkte einfahren werden als der Rest der Liga, mit Abstand mehr Siege einfahren werden als der Rest der Liga. Das sehe ich in diesem Setup gerade schon gegeben, wenn wir über diese 5 Mannschaften reden.
Den Vorteil, den ich beim RB Leipzig sehe gegenüber Stuttgart und Dortmund, also heißt nicht, dass sie vorhin zwingend in der Tabelle landen, aber den Vorteil, den sie einfach grundsätzlich haben, ist, dass sie ihren Kader zusammenhalten konnten und vor allem ihre Stammmannschaft, wohingegen bei Dortmund und Stuttgart es viele Umbauten gab. Ne? Dortmund hat sich groß verstärkt, unter anderem mit 2 Stuttgartern, heißt, die Stuttgarter haben 2 Eckpfeiler verloren, haben einen neuen IV in Jeff Jabot geholt von Köln, in Demirovic einen neuen Stürmer. Also da gab es eher ein paar Umbauarbeiten, das muss ich auch erstmal finden. Bei Dortmund haben die es angesprochen, 5 sehr gute Transfers, aber 5 von 11 Spielern ist eine halbe Mannschaft, die vielleicht neu auf dem Platz steht. Und bei Leipzig ist das eben nicht der
und
Fall.
Und vielleicht, ne, muss man dann bei Dortmund sagen, sind sie ja auch noch nicht fertig. Ne? Also man hat es immer natürlich mal wieder gehört, sowohl ein Adeyemi als auch ein Malen und Co. sind ja Verkaufskandidaten, die durchaus noch eine gewisse Summe reinspülen konnten, was vielleicht auch bedeuten würde, vielleicht gibt es dann doch auch noch einen Linksverteidiger, der nach Dortmund kommt, der wäre auch ein Kandidat für die Startelf dann, weil man eben auf diesen Positionen dünn besetzt ist. Also da kann ja sogar noch mehr passieren bei den Dortmund.
Absolut, gut, das kann natürlich bei jedem, ne? Es ist ja noch ein bisschen offen, das Transferfenster, aber Stand jetzt, Stand heute, gab es eben mehr Umbruch bei Stuttgart und Dortmund. Und weniger bei Leipzig. Leipzig hat nur Dani Olmo verloren an den FC Barcelona. Ansonsten sich mit Nusa vielleicht verstärkt. Ne? Ein 19-jähriger Offensivspieler von Brügge für auch wieder schlanke 20 Millionen. Aber ansonsten die Mannschaft zusammengehalten. Das heißt, die Eingespieltheit spricht Stand jetzt pro Leipzig. Und auch deswegen erwarte ich da ein verbessertes Leipzig. Ja, du hast Stuttgart angesprochen. Die Gerassi-Tore, die werden ihnen definitiv abgehen. Also die Eingespieltheit vom, ne, wie der Ball floss und Positionsspiel etc. war wieder eine Augenweide gegen Leverkusen, hat man wieder gesehen. Das sind wirklich die beiden besten Fußballmannschaften der letzten Saison gewesen. Das war überraschend toll zu sehen, wie gut Stuttgart war. Aber nichtsdestotrotz fehlen dir da was, 26, 27 Tore, ne? Durch Gerassi, der ja so eiskalt war. Und ich glaube, Demirovic ist ein guter Transfer, der wird auch zweistellig treffen, bin ich mir sicher, aber die 27 von Gerassi, die wird er halt nicht erreichen und vor allem nicht so eiskalt und in der Menge. Das musst du also hinzurechnen, dass Stuttgart da einfach ein paar Tore fehlen, ne? 78 an der Zahl letztes Jahr geschossen, die zweitmeisten hinter Leverkusen und Bayern, also da werden es sicherlich, denke ich, ein paar weniger werden. Und Julius, ganz wichtig, du musst die Doppelbelastung bei Stuttgart mit einrechnen, die sie letztes Jahr nicht hatten. Und jetzt kommt eben die aufgeblasene Champions League zurück, auf sie zu. Das ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Ich wiederhole es da gerne. Ich habe es bei Girona in unserer La Liga-Vorschau ja auch angesprochen. Wenn du dann plötzlich Champions League spielst, es auch nicht gewohnt bist, für ein Trainerteam Für das Trainerteam ist das auch immer eine Umstellung in der Trainingslehre und Lehre und Gestaltung und Gewichtung. Für die Spieler eine Umstellung, viele Reisen etc. Der Kader muss breiter sein und dann spielst du einfach am Mittwochabend in Madrid, Mailand oder Barcelona und dann geht's am Samstag oder Sonntag nach Mainz, Hoffenheim oder Wolfsburg. Da baust du auch irgendwie psychologisch immer ein bisschen ab und auch das kann sich auf die Saison auswirken und zwar im negativen Sinne.
Ja, ich glaube halt, dass bei Stuttgart gerade dieser Ansatz und das, der Zusammenhalt mit dem Trainer, die Euphorie, dass es schon dafür sorgen wird, dass man nicht so Union Berlin-mäßig einbricht. Jetzt hat man es nach Europa geschafft, nächstes Jahr geht's gegen Abstieg, das sehe ich bei ihnen gerade nicht, diese Gefahr. Ich glaube schon, sie werden ein sehr, sehr guter Kandidat auf die Europa League sein, aber ich finde, du hast gut ausgeführt, warum man da auch Dortmund und Leipzig vielleicht nochmal diese Saison noch den Schritt weiter wieder erwarten kann vor ihnen. Dann haben wir auch unsere Top 4 erstmal zusammen in dieser Liga und da würde ich dir auch gar nicht widersprechen wollen. Das sehe ich auch so, dass sich das so ein bisschen so rauskristallisieren wird. Dortmund vielleicht auch nochmal wirklich gesagt, für mich auch die Mannschaft, die eben mit den spannendsten Transfersommer hingelegt hat, wenn wir den Punkt kurz aufmachen wollen. Wir haben jetzt ein paar Mal diese Neuzugänge irgendwie als Nummern genannt, aber ein Guirassy, der natürlich eine herausragende Saison bei Stuttgart hatte, ist gekommen, Füllkrug ist weg. Dafür hat man aber auch noch einen Bayer bekommen, den ich super, super spannend finde. Richtig toller Transfer, kam ja auch jetzt nicht in der ersten Woche der Transferphase und vielleicht hat sich das gar nicht so lange angedeutet. Deswegen war für mich ein super Transfer, den Dortmund da hingelegt hat. Waldemar Anton geholt, Hummels dafür weg, aber für die Bundesliga mindestens, glaube ich, mit Süle, Schlotterbeck und Anton da. Süle wirkt ja auch deutlich fitter wieder, muss man sagen.
Oh ja, ich glaube 8 Kilo abgenommen ja, oder so.
Und das sieht man stark ihm an. Also ich glaube, da ist man auch super aufgestellt. Jan Couto, direkt eine Verstärkung auf den Außenverteidigerpositionen, weil sie da einfach eben qualitativ vorher auch gar nicht so gut besetzt waren. Und dann auch noch ein Pascal Groß für einen relativ schmalen Taler, natürlich auch schon im gehobenen Alter, geholt aus England. Mir schon im Pokal jetzt sehr, sehr gut gefallen, gibt dem Team viel mehr Struktur, als man es vorher auf dieser Sechserposition, sei es mit einem Can oder mit einem Özcan, gewohnt war. Da ist das für mich auch ein klares Upgrade. Dann der neue Trainer, 35 Jahre, Nuri Sahin, vorher Co-Trainer. Es ist für mich eine Mannschaft, wo natürlich Fragezeichen sind, weil sich so viel verändert. Und man muss auch immer ein bisschen mitschleppen, Borussia Dortmund, wenn sich viel verändert, war immer mal wieder aufregend und hat selten delivered in den letzten Jahren, ne? Immer wenn es so war. Aber auf dem Papier, muss ich sagen, ist das eine der Mannschaften, da freue ich mich echt zu verfolgen, wie sich das entwickelt in dieser Saison, weil da schon viel Spannendes passiert ist.
Absolut. Wir blicken nochmal auf die Quoten. Ich habe es schon angeteasert. Die Bayern sind vorne, danach folgt Leverkusen, danach klafft eine Lücke. Die Lücke betrifft eben Dortmund und Leipzig, die beide 11er bis 15er Quoten haben im Schnitt. Also Dortmund 11er und Leipzig die 15er Quoten. Und ja, dementsprechend hast du da das gleiche Bauchgefühl offenbar wie die Wettanbieter, dass du sagst, es gibt eine Top 2, dann kriegst du dann doch eine kleine Lücke und dann ist die Top 4 dann auch in Stein gemeißelt. Also Dortmund und Leipzig folgen dann auf Rang 3 und 4 und danach eine Riesenlücke und dann kommt Stuttgart und dann wieder eine Lücke und dann kommt Frankfurt. Also um es auch mal zu nennen, Stuttgart hat Meisterquoten von 40 teilweise. Und Frankfurt hat 100er Quoten. So, und so wie die Wettanbieter das sehen, so kann ich es mir auch vorstellen, dass es am Ende den Zweikampf Bayern gegen Leverkusen gibt, mit besserem Ende für Leverkusen und dann ein Zweikampf um Rang 3 und 4 zwischen Dortmund und Leipzig. Ob da jetzt Dortmund Dritter wird oder Leipzig Vierter, ja, kann man nicht seriös prognostizieren, glaube ich. Und Stuttgart mit Umbruch, mit Doppelbelastung und ohne Guirassy dann nur Fünfter in Anführungszeichen und dahinter sehe ich übrigens Frankfurt dann und dann wird es schon sehr mittelmäßig, oder? Also meine Top 6 habe ich gerade genannt, ich glaube so könnte der Einlauf am Ende sein.
Ja, tatsächlich gibt es da aus meiner Sicht auch wenig zu widersprechen. Ich finde es relativ deutlich. Wir hatten letztes Jahr unter anderem mit Stuttgart natürlich diese absolute Überraschungsmannschaft. Ich glaube, das können sie auch fortsetzen, aber es ist dann eben nicht mehr ganz so überraschend, wenn ich mir dann das Verfolgerfeld angucke. Eine Mannschaft, die immer mal wieder oben geschnuppert hat, wie Freiburg, dann natürlich mit diesem ganz, ganz großen Bruch auch nach Streich. Das muss ich erstmal finden. In den vergangenen Jahren, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, war es immer mal Gladbach. Die sind ja fast am Ende erst dem Abstiegskampf wirklich entkommen. Die werden auch erstmal noch ein paar Schritte machen, um da wirklich wieder hinzukommen. Da habe ich auch nicht die Entwicklung gesehen, dass sie dieses Jahr da ganz oben reinbrechen. Union Berlin auch auf einem Weg, sich erstmal jetzt richtig im Liga-Alltag wieder einzufinden, nach dem Märchen und dem Absturz dann im letzten Jahr. Also für mich tatsächlich, bin ich bei dir, könnte das was den Titelkampf angeht, gerade zwischen Bayern und Bayern, richtig, richtig spannend werden. Es könnte schön Fußball zu sehen geben. Und ich finde, in dieser Aufstellung, muss man ja auch noch dazu sagen, haben viele deutsche Mannschaften auch wieder die Möglichkeit, in internationalen Wettbewerben echt für positive Berichterstattung zu sorgen. Das sehe ich auch. Aber über diese Top 6, die du genannt hast, Frankfurt damit Abstrichen hinter den Top 5, über die wir jetzt ausführlicher geredet haben, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben.
Wäre übrigens die gleiche Top 6 wie letztes Jahr. Ne?
Ja.
Nur eben mit ein, zwei Platz-Changes. Also zum Beispiel Leipzig weiter unten, dann nur Fünfter. Und Dortmund war ja letztes Jahr Fünfter. Die erwarten wir dann auf jeden Fall in den Top 4. Und nur Vierter wären wir ehrlich gesagt auch eine Enttäuschung für Dortmund. Also ja, die neue Mannschaft muss ich finden, aber es ist eine spannende Mannschaft. Also in Guirassy einen Top-Torjäger geholt, groß, kann die Mannschaft im Mittelfeld stabilisieren. Bayer ist ein spannender Spieler, der muss ja auch nicht immer von Anfang an starten, kann dir auch von der Bank super viel geben. Du kannst das System anpassen, ein paar Jugendspieler, die da neu reinkommen. Also Dortmund hat eine spannende Mannschaft und muss auf jeden Fall besser performen. Also nochmal hier 16 Spiele nicht gewinnen wie letztes Jahr. Das darf nicht sein. Das ist zu viel. Vielleicht ein bisschen schlechter in der Champions League abschneiden und dafür besser in der Liga, ne? Wäre so die Prämisse, weil in der Champions League haben sie überperformt, da hätte das keiner gedacht, aber in der Bundesliga haben sie underperformt. Also es muss sich ein bisschen angleichen und dann, ja, sind wir eher auf Kurs, was Dortmund machen kann. Gut, Top 6 haben wir genannt. Ich würde sagen, ja, im Mittelfeld, das lassen wir mal aus, aber über einen Abstiegskampf, Julius, da müssen wir noch sprechen.
Wenn du das sagst, dass wir das müssen, dann machen wir das natürlich. Bevor wir das machen, möchte ich aber auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir dann mit dem Start der Bundesliga am Wochenende ja auch wirklich komplett wieder in der Fußballsaison angekommen sind. Überall in Europa wird gespielt, überall stehen spannende Spiele an. Alleine Premier League, da passt einmal nicht auf, spielt schon wieder City gegen Chelsea am ersten Spieltag auf den Sonntag. Also was da alles los ist mit den ganzen Top-Teams. Deswegen sei euch nochmal ans Herz gelegt, schaut gerne jederzeit auf wettbasis.com vorbei, eben auch um einen Überblick zu kriegen über alles, was wir in unsere Formate hier nicht in den Zeitrahmen reingequetscht kriegen. Guckt gerne auf wettbasis.com vorbei, da findet ihr wirklich die ganze Fußball- und Sportwelt und seid dann auf dem Laufenden. Deswegen hier der kleine Hinweis, schaut da gern rein. Während wir nochmal nach unten schauen, Alex, du hast völlig recht, das können wir auf jeden Fall noch machen. Wir haben zwei Aufsteiger in dieser Saison. Wir haben ja über die zweite Liga geredet. Da gab es ja schönerweise echt mal drei Auf- und Absteiger wieder. Das gibt's hier mal wieder nicht. Die Relegation wurde von Bochum gewonnen. Deswegen haben sie die Klasse gehalten. Abgestiegen sind Köln und Darmstadt. Und neu dabei sind zwei norddeutsche Vereine, aber leider die falschen. Nämlich St. Pauli und Holstein Kiel.
Was wären denn die richtigen?
Der richtige wäre auf jeden Fall der HSV gewesen. Aber was soll man machen?
Na gut, ja, der HSV hat es wieder nicht geschafft. Vielleicht schafft das ja diesmal in der zweiten Liga hoch zu gehen. Ja, auch darüber haben wir übrigens gesprochen, kleiner Hinweis. Ne? Gibt auch eine Vorschau oder gab auch eine Vorschaufolge zur zweiten Liga. Was wir da zum HSV getippt haben, naja, müsst ihr reinhören. Ob es vielleicht klappt im siebten Anlauf, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber für wen klappt es nicht, die Liga nämlich zu halten? Ich habe einen ganz klaren Absteiger, wirklich einen ganz klaren, Julius. Also die Aufsteiger generell, die haben es ja immer schwer, das ist ja eh klar, das ist so allgemeiner Konsens und da verrate ich nicht so viel. Ich glaube, Kiel und St. Pauli werden kämpfen müssen, die werden es nicht leicht haben, aber ich habe trotzdem einen klaren Abstiegskandidaten und das ist der VfL Bochum. Letztes Jahr in der Relegation mit Ach und Krach diese geschafft, nach 0-3 Hinspiel mit Niederlage, ne? Das Wunder von Düsseldorf, da noch 3-0 gewonnen, dann im Elfmeterschießen, dem Tod von der Schippe gesprungen, wenn man so möchte. Aber ich fürchte, dieses Jahr geht's direkt runter. Nicht mal Relegation. Die war ja eben knapp und bitter. Ne? Da hätten sie aus eigener Kraft das auch schaffen können. Also ich sage nicht, dass letztes Jahr der Abstieg verdient gewesen wäre, aber ich fürchte, dieses Jahr gibt's da keinen Weg dran vorbei.
Also ich widerspreche dir da sogar relativ vehement, denn für mich sind beide Aufsteiger in dieser Saison ein ziemliches Geschenk für die meisten anderen Mannschaften in dieser Liga, die da auch unten sich sonst Sorgen machen müssten. Wir haben natürlich auch jetzt zum Beispiel mit Köln wieder eine Mannschaft aussortiert, die natürlich finanziell und kadertechnisch super gestrauchelt ist. Deswegen für mich nicht so der ganz, ganz klare Abstiegskandidat unter den verbleibenden Mannschaften. Du hast einen mit Bochum, was ich auch in gewissem Maße nachvollziehen kann. Ich sehe Bochum aber nicht so gefährdet wie Holstein Kiel und den FC St. Pauli sind für mich beides die Abstiegskandidaten Nummer eins. So langweilig und blöd das ist, aber ich sehe da eben kein Team. Das ist ein
langweiliger
Tipp, ja. Wir haben jetzt nicht Schalke kommt zurück, HSV kommt zurück, Köln kommt zurück, Stuttgart ist wieder aufgestiegen und Co. Vielleicht können sie die Klasse halten. Das sehe ich eben bei diesen Mannschaften nicht. Es sind beides relativ kleine Vereine, wenn man ehrlich ist, auch wenn St. Pauli vielleicht als Modemarke ein bisschen weiter sich gestreut hat in der Republik. Aber es ist für mich bei Holstein ganz, ganz klar eine Mannschaft, ne, die richtig Probleme haben wird in der ersten Liga. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass die tief unten drin stehen werden und sich auch sehr, sehr schwer tun werden, sich da anzupassen erstmal. Und bei Pauli musst du dann eben auch sagen, es ist nicht der beste Kader der Liga gewesen in der zweiten Liga. Sie haben den besten Fußball gespielt unter einem Trainer, vermeintlichem Trainergenie, der jetzt auch schon wieder weg ist. Also Trainer weg, der einen großen Anteil hatte bei Pauli, und Hartl weg, der mit Abstand der Outstanding-Spieler war, auch eben in dieser Mannschaft. Das sind für mich zwei Schlüsselfaktoren, die noch aus der Aufstiegssaison in der zweiten Liga wegfallen und sie für mich auch zum Abstiegskandidaten in dieser Liga machen.
Ja, und Stichwort Schlüsselspieler, der weg ist, Outstanding Player, gilt halt für Bochum, ne? Kevin Stöger, herausragendes Jahr gehabt, ist gewechselt zu Gladbach. Dazu haben sie auch noch Asano verloren, ne, einen Offensivspieler, der ihnen immer wieder viel gegeben hat. In Schlotterbeck einen sehr wichtigen Innenverteidiger verloren, um jetzt nur mal drei zu nennen. Und keinen müden Euro, das finde ich übrigens überraschend, keinen müden Euro auf dem Transfermarkt ausgegeben, der VfL Bochum. Nur ablösefreie Spieler bisher verpflichtet. Irgendwie, ja, lässt mich das ein bisschen ratlos zurück. Und deswegen fürchte ich, hat sich Bochum da wirklich verschlechtert, allein durch Stögers Abgang. Ne? Fehlen dir, ich weiß gar nicht, wie viel Tore und Assists. Habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, er hat in ganz Europa die meisten Torchancen herausgespielt. Oder XG und XA, also Tore und Assists nach Expected Metrik da ja am meisten herausgespielt. Der fehlt dir enorm, deswegen tippe ich Bochum als Absteiger, aber ich bin da auch bei dir. Ja, Kiel und St. Pauli sind jetzt nicht die Aufsteiger, bei denen man direkt automatisch sagt, oh, die werden sich jetzt erstmal etablieren. Die werden es schwer haben, aber ich traue es beiden tatsächlich zu, die Klasse zu halten. Aber ich bin jetzt nicht so eingestellt, dass ich sage, die gehen auf jeden Fall runter. Vor allem, weil St. Pauli ja wirklich überzeugenden, tollen Fußball gespielt hat, aber du hast natürlich auch recht, Trainerwechsel ist dann sehr, sehr unglücklich, ne? Dass du deinen Aufstiegscoach verlierst. Schwierige Nummer für St. Pauli, aber es wird mich nicht überraschen, wenn sie die Klasse halten. Also ich sehe sie nicht chancenlos, die beiden Vereine, aber schwer werden haben sie es natürlich. Stichwort schwer werden in der zweiten Saison, Julius, im Oberhaus, wird auch der erste FC Heidenheim es haben oder werden, bekommen, wie auch immer. Nicht nur, weil auch da ein wichtiger Spieler weg ist, in Jan-Niklas Beste, und natürlich auch in ihrem Goalgetter, also gleich zwei wichtige Spieler verloren oder sogar drei, sondern auch sie haben natürlich in Dingschi, der Dritte, sie haben natürlich auch die Doppelbelastung jetzt, die sehr unvorhergesehene. Sie haben ja völlig überraschend die Conference League erreicht, dürfen jetzt Europa-Quali spielen, haben drei Topspieler verloren, gehen ins zweite Jahr. Also ich fürchte Heidenheim, die Euphorie, die mit Platz 8 da ihren Höhepunkt fand, das wird runtergehen für Heidenheim. Wenn auch nicht in die zweite Liga, aber definitiv in der Tabelle.
Ja, also, dass sie einen achten Platz belegen, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Da finde ich dann auch Mannschaften, können wir kurz nur am Rande erwähnen, wie Wolfsburg, erste volle Saison, erste volle Vorbereitung unter Hasenhüttl, wie Gladbach, die sicherlich trotzdem einen anderen Anspruch haben als in der letzten Saison, die jetzt auch einen Stöger haben, der mir generell schon sehr lange eigentlich sehr gut gefallen hat. Vielleicht dann doch auch ein Freiburg. Ich glaube, es sind schon Teams, die da dann die Nase vor Heidenheim haben werden. Mainz ja lange auch tief im Abstiegskampf gesteckt. Letztes Jahr sind mit Henriksen, glaube ich, erstmal wieder auf einem stabileren Weg. Haben mit Amiri verlängern können. Das, glaube ich, auch Good News erstmal. Brian Gruder natürlich weg. Das tut schon weh. Ein absolut talentierter Spieler, aber vielleicht auch in einem Alter, wo er noch nicht die tragende Säule dieses Teams war. Das heißt, Mainz erwarte ich tatsächlich ein bisschen stabiler sogar in diesem Jahr wieder. Und dann sind wir natürlich bei einem Team wie Heidenheim, bei einem Team wie Bochum, die da sicherlich ganz unten in der Tabelle am Ende agieren werden, also in diesem Abstiegskampf große Rollen spielen werden. Das glaube ich auch. Auch in Augsburg ist wie jedes Jahr natürlich in Gefahr, da lange unten drin stecken zu bleiben. Gerade nach dem Verlust von Demirovic wissen wir auch nicht genau, was kommt da für eine Mannschaft auf uns zu. Ich sehe aber sowohl Bochum als Heidenheim als auch eben sorry, Augsburg, einen Ticken vor den beiden Aufsteigern. Also ich weiche da nicht von meiner Meinung ab, wenn ich Platz 17 und 18 ausmachen muss, so langweilig es ist, und es tut mir ja auch leid, sieht man da manchmal eben, es gibt vielleicht auch die falschen Aufsteiger für die Attraktivität einer Liga. Und das ist dieses Jahr der Fall.
Ja, wir sind gespannt. Ich gucke gerade, wie es quotentechnisch ist, bei wem man auf den Abstieg tippen kann. Und da gibt es ja auch den einen oder anderen klaren Abstiegskandidaten. Wie gesagt, meiner ist Bochum, aber das sieht jeder anders offenbar. Also, schauen wir mal, aber ja, ich erwarte sie ganz unten. Also für mich der direkte Absteiger. Ich will da nicht dran rumfaseln. Und die anderen können die Klasse halten, müssen aber nicht. Also das tue ich mich ein bisschen schwer. Wie gesagt, Heidenheim, St. Pauli, Kiel machen quasi den zweiten Absteiger mehr oder weniger unter sich aus. Weil du sie genannt hast, ich erwarte auch Wolfsburg einen Ticken verbessert, weil Hasenhüttl, also jetzt muss ich nicht hoch in der Tabelle gehen, aber besser als letztes Jahr, ja, weil er eine ganze Vorbereitung hatte. Ich erwarte Freiburg übrigens schwächer als letztes Jahr und im ersten Jahr jetzt unter Streich. Letztes Jahr wurden sie ja Zehnter, das war ja auch ein bisschen enttäuschend, ne? Mit 14 Niederlagen, das waren ziemlich viele, aber ich erwarte noch weiteres Abrutschen. Also bestenfalls Zehnter, eher 11 bis 14 sehe ich Freiburg. Mainz erwarte ich verbessert, weil sie mir unter Henriksen sehr gut gefallen haben. Gladbach erwarte ich verbessert, 14. Platz, das war ja bodenlos für Gladbacher Verhältnisse, ne? Nur ein Punkt mehr als Bochum am Ende gehabt, ne? Die hätten beinahe Relegation gespielt. Also Gladbach Pfeil nach oben bei mir, Freiburg Pfeil nach unten, ganz klar Heidenheim Pfeil nach unten. Wer weiß, Doppelbelastung ist immer die Frage. Wie weit schaffen sie es in der Conference League? Wie schwer ist die Gruppe? Spielst du da nur gegen, ja, irgendwelche Mannschaften aus, weiß ich gar nicht, Rumänien, Aserbaidschan, Bulgarien? Dann kann es ja vielleicht auch weitergehen, dann geht die Doppelbelastung über den Winter hinaus oder scheidest du früh aus, dann kannst du wenigstens in der Rückrunde Vollgas geben, um da die nötigen Punkte zu holen. Also schwer zu tippen. Aber wie gesagt, direkter Absteiger Bochum und die anderen kämpfen bei mir gegen den Abstieg. Mal gucken, wie das so kommt. Aber zwei Absteiger, Julius, ganz ehrlich, die gerade hochgekommen sind, wäre auch schade, ne?
Ja, aber vielleicht macht man dann eben Platz für andere spannende Vereine. Über zweite Liga haben wir ja auch schon geredet, dass da einiges an Namen unterwegs ist, die man vielleicht auch gerne wieder in der ersten Liga sehen würde.
Ja,
Und
also nur noch ganz kurz, um dazwischen zu grätschen, sorry für die Unterbrechung. Bei Interwetten kannst du natürlich auch die Absteiger tippen. Wir wollen ja ein paar Quoten hier auch dazu nennen. Da ist Holstein mit 2 Zehnerquoten vor St. Pauli mit 2 60er-Quoten. Der Abstiegsfavorit Nummer 1. Heidenheim folgt dann schon. Interessant, ne? Die sehen das offenbar ähnlich wie ich. Mit 3 25er-Quoten. Und dann kommt erst Bochum mit 3 50er. Damit ich hier die Quoten dazu noch entsprechend nenne. Und wenn man natürlich auf, ja, irgendeinen Überraschungsabsteiger tippen will, zum Beispiel Gladbachs Abwärtstrend geht weiter, ne? Nur ein Punkt vor dem Relegationsplatz, wie gesagt, gehabt. 12er-Quoten auf Gladbach. Also wer da ins Risiko gehen möchte, weil er das Value anspielt, weil er sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen will oder weil er das Cashout machen will, gibt's ja auch, findet da ein paar spannende Dinge vor. Aber ja, die Aufsteiger sind auch die Abstiegskandidaten Nummer 1. Wie soll's auch anders sein, ne?
so ist es. Dann haben wir ja oben und unten geklärt eigentlich soweit. Es gibt aber noch zwei konkrete Fragen hinten raus, die wir
Oha.
besprechen müssen. Die erste ist, wer wird Torschützenkönig? Und können wir jetzt beide schnell Harry Kane sagen und weitermachen?
Können wir, denn ich habe es nachgeguckt, bei bwin hat er eine 1,30, Julius. Das ist keine Einspielballquote für eine Langzeitwette, ja sowieso ein absoluter Blödsinn, aber bemerkenswert. Ich wollte es ja nur aufgrund der Quote nennen und dem Abstand zu Guirassy, der jetzt bei einer, naja, besseren Mannschaft weiß man nicht, bei einer größeren Mannschaft spielt.
Ja, aber
Und
natürlich auch bei einer Mannschaft, also ich glaube, Bayern verlässt sich auch noch mehr auf Harry Kanes Tore im System, könnte ich mir vorstellen, als es Dortmund tut. Ich kann mich selten erinnern, also dass ein Dortmund-Stürmer wirklich mal 30 Tore schießt oder so, weiß gar nicht, ob es das überhaupt in der Höhe schon gab. Ich glaube, Aubameyang war mal Torjäger Nummer 1 in der Liga, ob es da in die 30er-Region ging, mag ich mich nicht erinnern, glaube eher N20er auch. Es ist einfach mehr drauf angelegt, natürlich, dass da auch die Außen, dass dann Bayer auch eine Rolle spielt und Co., ne? Ich glaube, Harry Kane wird da schon wieder ziemlich vorweg marschieren. Wir haben es im letzten Jahr gesehen.
Und Guirassy verpasst halt jetzt auch ein paar Spiele. Ne? Man weiß nicht, wie lange er ist ja aktuell noch verletzt. Also ich sag mal, 2, 3 Spieltage verpasst er sicher definitiv. Ich denke mal, die Länderspielpause kommt ihm gelegen. Ich glaube, die ist nach dem 3. Spieltag, wenn ich mich nicht täusche. Und dann geht es erst im Mitte September weiter. Aber ja, 3 Spieltage könnte er mindestens verpassen, hat er halt auch ein bisschen Rückstand.
Liegt er schon 8 Tore hinter Harry Kane
zurück? Möglicherweise, ja. Also Guirassy folgt mit einer Elferquote auf Rang 2. Dicht gefolgt von Loïs Openda, auf den bin ich gespannt. Ne? Hat ja auch ein paar Mal geknipst letztes Jahr, 13er-Quote. Und jetzt kommt zwei sehr spannende Namen im Rennen um die Torjägerkanone. Sind für mich Victor Boniface, 17er-Quote. Also bei Bwin ist das nur. Andere Wettanbieter haben vielleicht andere Quoten. Und Benjamin Šeško von Leipzig zu einer 19er-Quote. Auf die beiden bin ich persönlich schon gespannt, was die knipsen können. Vor allem, wirklich vor allem auf Boniface.
Kann ich in gewissem Maße nachvollziehen, aber auch da sehe ich die Mannschaft und die Spielweise bisschen weniger darauf zugeschnitten, dass sie unbedingt einen 40-Tore-Stürmer brauchen. Für mich ist überstrahlt da Kane schon alles. Würde mich wirklich, wirklich wundern, auch wenn er in diesem kommenden Jahr dann nicht der Torschützenkönig wird, auch wenn das leider wieder ein langweiliger Tipp ist. Aber manchmal ist es so offensichtlich, da kann man sich auch nichts mehr aus den Fingern saugen. Trotzdem müssen wir aufhören, Alex, weil konkret das wirklich mal auf den Punkt zu bringen. Wer wird denn jetzt deutscher Meister? Bayer oder Bayern?
Bayer Leverkusen verteidigt seinen Titel, tippe ich. Ich glaube, sie sind eingespielter. Sie waren letztes Jahr klar besser. Bei Bayern gibt es ein paar Fragezeichen. Ne? Muss ja den Olise auch erstmal ein bisschen akklimatisieren. Ne? Olise, ja. Olise, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Olise ist dann. Ja, ich hatte kein Französisch in der Schule. Wurscht, den musste auch erstmal akklimatisieren. Für Palinja gilt das Gleiche. Und ich bin von der Innenverteidigung nicht so überzeugt, denn ich persönlich, wir haben das gar nicht angesprochen, hätte De Ligt nicht verkauft. Ob Ito da ein Upgrade ist, ob die Abwehr so sattelfest immer ist, wenn die großen Namen kommen, ne, gegen die Dortmunder, Stuttgarter, Leverkusener oder auch in der Champions League dann, bin ich mir nicht so sicher, habe ich ein paar Fragezeichen und deswegen tippe ich Bayer Leverkusen als alten und neuen deutschen Meister.
Ich sehe es tatsächlich genauso, ich finde alles objektiv, sagt mir, man sollte diesen Tipp wagen und dann sind die Quoten ja auch gar nicht so verkehrt, also finde ich, kann man auf dieser Note aufhören, nur, ne, PTSD nach so vielen Jahren Bundesliga. Ich tue mich immer noch schwer, gegen die Bayern zu tippen, einfach aus dem Grund, dass es mir schwerfällt, gegen die Bayern zu tippen. Aber ich bin bei dir. Begründet oder gut begründet, würde ich tatsächlich auch sagen. Auch ich sehe Bayer Leverkusen ein weiteres Jahr vorne. Und dann ist es hoffentlich vorbei. Dann geht Alonso, dann werden 2, 3 wichtige Spieler verkauft.
Hoffentlich
geht.
Vorbei. Ah,
und dann
ja,
haben wir da wieder Ruhe und können mal wieder also über andere Vereine reden.
Dann haben wir wieder die Bayern als Seriensieger. Ja, darauf freuen wir uns alle.
Besser,
darauf hoffen wir
besser
alle, ne?
Immer noch als wie auch immer. Wir beenden diesen Podcast damit auf einer sehr fröhlichen Note und sagen euch, hey, wenn euch das Spaß gemacht hat, wie wir über die Bundesliga reden, gute Nachrichten, wir reden Donnerstag schon wieder über die Bundesliga. Wir gehen zurück ins alte Format. Alle 9 anstehenden Spiele der ersten deutschen Fußballliga liegen vor uns und werden von uns analysiert werden vorweg. Und das machen wir so gerne, wie wir es heute auch gemacht haben. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund, genießt die Woche. Ciao.